Verantwortlich für diese Sendung ist Ingrid Ebinal aus Burg.
Here we come, walking down the street. We get the funniest looks from everyone we meet.
Hallo, verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, zur 28. Ausgabe unseres Magazins, den Regionalresonanzen aus dem Kulturbahnhof Victoria in Itzehoe. Die Störfrequenzredaktion hat auch in dieser Folge für spannende Themen gesorgt. So geht es im ersten Interview um einen neuen Coworking Space in Itzehoe. Ferner wird es einen kleinen Ausblick auf die am 22. September auf Planet Alsen geplante Stadtdebatte geben. Und wir unterhalten uns mit dem Cajon-Spieler und Rhythmiker Martin Röttger über seine Art, den Teilnehmern seiner Workshops das Trommeln nahezubringen. Die Musik für diese Ausgabe liefern uns die Monkees. Viel Vergnügen! Sören Zanner ist in Itzehoe und über die Kreisgrenzen hinaus ein Begriff in Schleswig-Holsteins Kulturszene. Immerhin leitet er eine der erfolgreichsten privaten Musikschulen im Bundesland, den Kulturhof. Mit seinem Westerwerk bringt er ein, für Itzehoe, neues Konzept in die Störstadt. Coworking heißt das Stichwort. Viele einzelne Parteien arbeiten gemeinsam für sich in denselben Räumlichkeiten. Eine Arbeitsweise, die man bereits aus verschiedenen Großstädten kennt. Was es damit auf sich hat und ob das Prinzip eine Chance hat, erklärte Sören Zanner im Interview. Ich sitze hier mit Sören Zanner, der hier in Itzehoe einen neuen Coworking Space aufgebaut hat. Was ist das? Was haben wir uns darunter vorzustellen?
Ja, ein Coworking Space sind Räumlichkeiten, in denen man arbeiten kann natürlich. Steht im Vordergrund. Aber es sind natürlich auch verschiedenste Faktoren, die in einem Coworking anders sind als in einem normalen Büro. Und dazu zählen natürlich auch der Austausch mit anderen Coworkern, mit anderen Freiberuflichen, auch übergreifend. Das bedeutet, dass der Grafiker sich vielleicht mit einem Texter unterhält oder ein Bauzeichner mit einem Architekten, der dort sitzt. Also dadurch sind ganz viele verschiedene Möglichkeiten gegeben. Das macht eigentlich so ein Coworking aus, dass man nicht alleine arbeitet, sondern auch die Möglichkeit hat, ja, mit anderen gemeinsam Projekte zu stemmen.
Wo befindet sich denn dieser neue Coworking Place in Itzehoe?
Ja, da haben wir ganz viel Glück. Das ist so gesagt eine Prime-Lage hier in Itzehoe, direkt in einer denkmalgeschützten Parkanlage am Stadtrand, jedoch 3 Minuten fußläufig bis in die Innenstadt. Gegenüber dem Cirencester Park, das ist das alte Landgericht. Und die Lage ist also wunderschön. Man kann auch schöne Spaziergänge gleich um den naheliegenden Teich machen in der Mittagspause. Mhm. Oder ja, selbst eine Mensa ist in 2 Minuten fußläufig erreichbar.
Nennen wir das Kind auch mal beim Namen. Wie heißt denn dieser neue Coworking Place?
Ja, wir haben den Titel Westerwerk gewählt. Quasi ein großer Werkraum, wo gearbeitet wird. Ja, in diesem Westerwerk haben wir also den großen Werkraum, einen kleinen Werkraum, einen Konferenzraum. Den allerwichtigsten Raum natürlich ist die Küche. Da gibt es natürlich eine Kaffee-Flat und so weiter. Also Tee, Obst und was der Kühlschrank so hergibt. Wir haben noch einen kleinen Ruheraum und natürlich, ja, eine nette Atmosphäre. Das ist immer das Wichtigste, denke ich.
Wie genau kamt ihr auf den Namen Westerwerk?
Ja, nebenan liegt das eine alte, bekannte Villa, die hat den Namen Westerhof, die von dem Zuckerfabrikanten Charles de Vos gebaut worden ist. Und ja, eigentlich war es erstmal nur ein Arbeitstitel, der sich halt dann verselbstständigt hat. Und ja, wir dachten, das Westerwerk im alten Landgericht, das kann auch zu einem Namen werden.
Worin genau liegen denn die Vorteile von Coworking im Vergleich zu konventioneller Arbeit in Büros oder an Arbeitsplätzen?
Ja, schwerpunktmäßig richtet sich das ja auch an Freiberufler. Und diese Freiberufler, wenn die sich ein Büro mieten würden, hätten die natürlich erst einmal erhebliche Kosten, besonders wenn sie ein Start-up sind. Das heißt, sie haben Maklerkosten, Kautionskosten, Einrichtungskosten, manchmal Mietverträge über 2, 3 oder 5 Jahre. Und das würde alles wegfallen. Also man kann von heute auf morgen starten. Man ist gleich technisch ausgestattet. Man hat hochwertige Drucker und Internet. Der Telefonanschluss funktioniert auch. Und ja, kann gleich loslegen, kann aber auch jederzeit einfach im nächsten Monat sagen, das ist was für mich, aber ich vergrößere mich jetzt so, dass ich 20 Leute beschäftigen muss. Dann muss ich leider ausziehen. ja, also das sind natürlich die Vorteile, dass man schneller und beweglicher ist und dass man ja jederzeit auch die Größe seiner Firma variieren kann, Team anders zusammenstellen kann. Und das wäre natürlich in einem einzelnen Büroraum, wo man dann isoliert arbeitet, wo einem die Decke auf den Kopf fällt, wo man auch nicht den Austausch mit Kollegen hat. Und das ist auch natürlich das Wichtigste an einem Coworking, was dazu führt, dass jemand, der als Existenzgründer begonnen hat, so die ersten 3 Jahre leichter übersteht und auch natürlich einen höheren Umsatz generiert, da man sich doch gegenseitig auch mal den einen oder anderen Auftrag oder Mitarbeit, ja,
zuschustern kann.
Ja, so ist das.
Wir sind ja da in diesem großen Bereich, der auch mittlerweile relativ en vogue ist, des Sharings, wo ja auch immer noch so ein Nachhaltigkeitsansatz dahinter steht. Hattet ihr den auch mit in mind, als ihr das Ganze geplant habt? Oder kommt der jetzt quasi als glücklicher Bonus mit dazu?
Also das war von Anfang an natürlich geplant. Wir wissen alle, wie die Autobahn von Itzehoe nach Hamburg aussieht. Und ich möchte natürlich auch hier der Bahn nicht ihre Kunden abspenstig machen. Aber es ist natürlich auch ein ökologischer Aspekt. Wenn ich nach Hamburg reinfahre und den ganzen Tag doch nur einen Arbeitsplatz am Rechner und PC habe, dann kann ich das natürlich auch hier vor Ort machen. Möchte das natürlich nicht bei mir im Wohnzimmer haben oder in der Küche, sondern natürlich zur Arbeit gehen. Das ist auch natürlich psychologisch ganz wichtig, dass man einen Arbeitsplatz hat und auch Feierabend hat. Und ja, ich denke, deshalb werden auch zukünftig immer mehr Firmen, Mitarbeiter einen Coworking-Platz ermöglichen. Und ich denke, da ist auch eine Zielgruppe natürlich, um so ein Flex-Desk, sei es für 1 oder 2 Tage die Woche, halt zusätzlich zu seinem Arbeitsplatz in einer anderen Stadt oder wie auch immer zu nutzen.
Es wird ja von manchen Seiten auch schon gehandelt, also solche Coworking Areas als Zukunft der Büroarbeit. Kannst du dir das so vorstellen, dass solche Büros irgendwann mal den Großteil der konventionellen Büros ablösen würden?
Man kann sich natürlich vieles vorstellen in der heutigen Digitalisierung. Ich denke natürlich nicht, dass einige Firmen ihre Mitarbeiter überall verteilt wissen möchten. Jedoch, wenn man die Zahlen sieht, wie schnell sich Coworking hier in Deutschland entwickeln. Wir haben schon über 10.000 Coworking-Arbeitsplätze allein in Hamburg, die quasi alle belegt sind. Und von Berlin ganz zu schweigen. Und insofern nimmt das auf jeden Fall immer einen größeren Rahmen ein.
Du hast gerade Hamburg angesprochen, wo es dieses Konzept ja schon lange gibt und wo es auch funktioniert. Funktioniert das in Itzehoe genauso? Kann das in Itzehoe genauso funktionieren? Gibt es überhaupt genug Freelancer in Itzehoe, die sich dafür interessieren? Ist die Masse der Leute da, die das braucht, oder sagen die eher, ich will sowieso nach Hamburg gehen oder in die anderen Städte?
Also ich denke, Itzehoe oder der Kreis Steinburg hier hat natürlich eine ganz andere Lebensqualität, als jetzt in der Innenstadt von Hamburg zu wohnen und zu arbeiten. Natürlich muss das wachsen. Hier im positiv gesehen ländlichen Raum ist das natürlich auch noch gar nicht in den Köpfen der Menschen so verankert, diese Form der Büros. Also ich muss manchmal sogar noch erklären, was ist das denn überhaupt? Habe ich da ein einzelnes Zimmerchen, in dem ich mich da verkriechen kann? Oder habe ich immer den gleichen Schreibtisch. Mhm. Oh, wieso muss ich denn immer an verschiedenen Schreibtischen sitzen, eventuell? Mhm. Ja, und solche Fragen kommen natürlich. Ich habe mir jetzt erstmal einen Zeitrahmen von gut 2 Jahren gesetzt, um dann einfach zu sehen, wie wird es angenommen. Letztendlich sind das vielleicht 35 Coworker, die das nachher füllen sollen. Mhm. Und ja, wenn jeden Monat einer dazukommt, dann dauert das halt ein paar Monate länger. Nicht so wie in Hamburg, dass man eröffnet und übermorgen muss man schon sagen, Aufnahmestopp. Ja. Das hat man hier natürlich nicht.
Wie genau sieht denn dann der Alltag für diejenigen, die bei dir dann da im Westerwerk arbeiten, aus? Wie ist das konkrete Arbeiten da? Wir hatten eben schon drüber gesprochen, da kann es auch mal abweichen, welchen Schreibtisch man hat oder gibt es einzelne Parzellen, gibt es das nicht? Parzellen für diejenigen, die sich jetzt eventuell dafür interessieren könnten, kannst du ja mal einen kurzen Abriss machen.
Also die meisten haben natürlich den sogenannten Flex-Arbeitsplatz. Das heißt aber nicht, dass ja die Gewohnheit eines Menschen nicht so ist, immer den gleichen Schreibtisch erstmal anzusteuern. Es gibt auch welche, die haben ihren eigenen Schreibtischstuhl schon integriert. Also da sind wir auch für alles offen, weil wir möchten auch natürlich es so ausstatten, wie die Nutzer es wollen und wünschen. Und wir wollen das ja nicht von vornherein alles vorgeben. Also es soll quasi organisch wachsen. Und da sind wir für alle Sachen natürlich noch offen.
Mhm. Wie macht ihr das bekannt, dass es das jetzt gibt hier in Itzehoe?
Ja, wir haben erstmal angefangen mit einer kleinen Facebook-Seite. Und ja, Sie sehen vielleicht Kultur in Hochform. Unser kleines Programmheftchen vom Kulturhof und anderen kulturellen Institutionen. Da gibt es mal eine kleine Werbeanzeige drin. Oder ja, es spricht sich irgendwie rum. Und nach, also die EGAP fördert das auch sehr. Die hat das hier den ganzen Unternehmen auch schon als Newsletter zukommen lassen.
Was ist die EGAP?
Die EGAP ist hier die Wirtschaftsförderung, so gesagt, an der Westküste. Die berät auch Existenzgründer. Wir arbeiten mit dem IZ zusammen.
Schön.
Und ja, und so entwickeln sich Kontakte. Ja, selbst heute Morgen hatte ich eine Anfrage für eine medizinischen Tagung, die sich eingemietet haben. Also es sind auch von extern immer mal nette Impulse so da.
Wie kann man sich denn bei euch melden, wenn man sich dafür interessiert?
Einfach eine Mail schreiben am besten. Ja. Oder zum Telefonhörer greifen.
Sehr schön. Ihr werdet am 22. einen Stand haben bei der Stadtdebatte am 22. September und werdet da darüber informieren, habe ich gehört.
Ja, genau. Und zwar geht es ja wirklich darum, das Westerwerk bekannt zu machen und auch diese Arbeitsmöglichkeit hier in Itzehoe zu etablieren.
Für welche Berufsgruppen ist das Westerwerk denn interessant?
Ja, natürlich hauptsächlich für die Freiberufler oder halt Freelancer, wie das ja heutzutage so ist. Mhm. Natürlich hauptsächlich im Grafikbereich ist das natürlich ein Schwerpunkt. Leute, die natürlich viel am PC arbeiten, aber es ist auch möglich, ja, jemand, der nur ein paar Stunden die Woche Büroarbeit hat und vielleicht als Handwerksbetrieb, dass sich alles immer auf einen Tag legen möchte. Ja, wir sind da für alles eigentlich offen.
Welche Voraussetzungen braucht man denn, um für so einen Coworking Place geeignet zu sein? Ich meine jetzt auch schon alleine von der Art zu arbeiten oder wie muss man geschaffen sein, um in einem Coworking Place sich wohlzufühlen?
Ja, also man sollte auf jeden Fall Offenheit mitbringen, Interesse. Ja, man sollte auch natürlich an Nachhaltigkeit interessiert sein, Gemeinschaft pflegen wollen, zugänglich sein für seine Mitmenschen, ja, Kollaboration auch eingehen und ja, natürlich auch tolerant sein in vielerlei Hinsicht. Also ich denke, das sind immer die besten Voraussetzungen.
Ich glaube, auf diese Art und Weise kann man dann für sich auch den meisten Nutzen daraus ziehen, worauf ja auch das Coworking ausgelegt ist. Wie sieht euer Angebot denn aus?
Ja, wir haben verschiedenste Tarife, so gesagt, uns erdacht. Also es gibt tatsächlich den Tarif für den einen Tag. Das heißt, man kann morgens kommen um 9 und bis abends um 18 Uhr fleißig vor sich hinwerkeln. Aber man kann das natürlich auch für 2 Tage die Woche machen oder tatsächlich Montag bis Freitag. Das ist dann der 5-Tages-Tarif, den die meisten natürlich machen. Da haben wir auch ein Zeitfenster von 6 bis 22 Uhr. Bei den anderen sind wir natürlich auch flexibel. Da haben wir nur 9 bis 18 Uhr geschrieben, damit die festen Coworker sich quasi ihren Schreibtisch im kleinen Vorsprung zeitlich haben. So, und es gibt natürlich auch noch einen besonderen Termin. Ja, zwar für die Leute, die eigentlich nie die Feierabend machen möchten.
Mhm. Soll es auch geben.
Oder solche Nachteulen oder wie auch immer. Also, ja, anytime, everytime, so gesagt, zu jeder Zeit, rund um die Uhr. Und ja, die haben natürlich dann einen Schlüssel und können jederzeit ihrer Arbeit nachgehen.
Falls es einen um 3 Uhr morgens nochmal überkommt, eine E-Mail schreiben zu müssen.
Ja, es gibt ja auch Leute, die vielleicht gerade an ihrer Masterarbeit noch feilen und der Abgabetermin näher rückt und ja.
Und auf einmal nur noch die Nächte übrig sind.
Genau.
Sehr schön. Prima. Ich danke dir, dass du uns erzählt hast, was da bei euch läuft und wünsche euch ganz viel Erfolg mit dem Westerwerk.
Ja, herzlichen Dank.
Städte im ländlichen Raum haben es schwer, ihre Anziehungskraft zu behalten oder gar auszubauen, wenn sie nicht gerade touristische Magneten sind. Itzehoe ist da keine Ausnahme. Doch was sich die Politik ausdenkt, um die Stadt attraktiver für die Ansiedlung von Gewerbe zu machen, ist nicht gerade das, was junge Leute davon abhält, abzuwandern. Was zur Verschönerung des Stadtbildes beiträgt, darüber gehen die Meinungen ganz auseinander. Die einen plädieren für die Wiedereröffnung der Störschleife, die anderen für den Erhalt des Eichtals, die dritten für den Erhalt von Planet Alsen und den Ausbau als kulturelles Zentrum und dazwischen gibt es den Verein Freiraum, der sich nicht unter das neu gebaute Jugendzentrum einnorden lassen will, sondern lieber autonom einen eigenen Treffpunkt anstrebt. Und sie sind nicht die einzigen, die auf ihre Unabhängigkeit zählen wollen. Itzehoe und sein Umland haben eine Vielzahl von Vereinen und auch Initiativen, die in ihrem Engagement ganz klare Ziele haben und ein konkretes Stadtbild, das sich aber nicht mit dem der Entscheider in der Stadt deckt. Immer wieder versuchen Gruppen bei der Stadt Gehör zu finden für ihre Interessen, um ihren Beitrag für eine Verbesserung des städtischen Lebens einzubringen, aber sie laufen gegen eine Wand. Im Rest der Republik ist eine richtig große Bürgerbewegung entstanden. Eine Engagementszene für Umweltfragen, Kultur und Energie, Bildung und Geflüchtete, die bereits in vielen Städten gehört wird und sogar formales Mitspracherecht eingeräumt bekommt. Das soll in Itzehoe nun auch möglich werden. Dafür haben sich diverse Vereine, Initiativen und Gruppen zusammengefunden, um in einer Stadtdebatte mit Fachleuten und Verantwortlichen über Ideen und Umsetzungschancen zu argumentieren. Freiraum e.V., Planet Alsen e.V. und K9 Kultur e.V. richten gemeinschaftlich diese Veranstaltung am 22. September auf Planet Alsen aus. In 2 Podiumsdiskussionen, die prominent besetzt sind, mit Teilnehmern aus Fachkreisen und Aktivisten, aber auch Kommunalpolitik und Stadtplanung. Eingeladen sind alle, die sich Gedanken machen und mittragen wollen, was für eine lebens- und liebenswerte Stadt wichtig ist. In den folgenden Wochen werden wir verschiedene Aspekte und Teilnehmer dieser Debatte vorstellen. Am Dienstag, dem 14. August, startete in den Räumen des Kulturbahnhofs ein 2-tägiger Cajon-Workshop mit Martin Röttger. Wieder einmal waren Veranstalter und Teilnehmer gleichermaßen begeistert. Grund genug, Herrn Röttger in unserem Studio zum Gespräch zu bitten.
Mein Name ist Martin Röttger und bin nun mittlerweile Ende 40 und treibe mich als Musiker rum seit Anfang 20, wobei ich zugegebenerweise angefangen habe, Musik zu machen mit 9 oder 10, habe einen dort dann auch schon von einem Engländer Schlagzeugunterricht bekommen und spielte damals eigentlich mit ihm manchmal, weil er mich sonntags zu Frühshoppen mitnahm, gerne in der Hamburger Fabrik auch mal eine Runde mit und habe damals schon Blut geleckt, dass Live-Musik wohl mein Ding werden konnte. Allerdings, da wir ja in einem Land leben, wo Vernunft manchmal über Lust herrscht, ist es tatsächlich so, dass ich auch natürlich viel Musikunterricht hatte, also wirklich tatsächlich Schlagzeugunterricht, weil ich ein Schlagzeuger bin oder Rhythmiker, aber natürlich gleichzeitig brav zur Schule gegangen bin und eigentlich dann auch es hieß, ich müsste irgendeine fundierte Ausbildung machen, anstatt sozusagen nur Musiker zu werden. Musikstudium kam damals für mich nicht so richtig in Frage, weil ich wusste auch nicht genau, wie und ob ich das überhaupt mit einem Studium verbinden wollte. Also habe ich dann stattdessen Sozialpädagogik in Lüneburg studiert, nachher noch ein bisschen Diplompädagogik in Hamburg weiter, hatte aber immer den vermessenen Plan, Musiker zu werden. Als ich dann 30 war, wobei ich zwischendurch eine Zeit lang in der Jugendhilfe in Hamburg gearbeitet habe, aber immerhin nebenher wochenendweise immer Musik gemacht habe, viel mit Hamburger Bluesbands, lernte dann über diese Hamburger Blues-Szene schnell auch die Boogie-Woogie-Szene kennen, unter anderem solche Leute wie Gottfried Böttcher, Julia Wendt, lernte dann aber auch den Hamburger Blues, wie nennt man ihn, Meister Abi Wallenstein kennen. Und so rutschte ich in eine Szene rein, die ich ursprünglich gar nicht unbedingt bedienen wollte, weil Blues war gar nicht unbedingt meine Baustelle, aber ich gebe fairerweise zu, es war die Musikrichtung, wo die meisten Musiker viele Auftritte hatten. Und irgendwie habe ich aber dann doch sehr schnell Gefallen an dieser Musik gefunden und habe dann sehr viel Blues gemacht und kam so eigentlich über Umwege, über ein kleines Festival in Pinneberg, zu dem Instrument, was ich heute wohl am meisten spiele oder wofür ich wohl am bekanntesten bin, nämlich zum Cajon. Und da ich ja dann zu dem Zeitpunkt mit Abi anfing zu spielen, habe ich wohl, ohne es zu ahnen, das Cajon oder die Cajon, ob das nur so rum oder so rum mit dem Artikel ist, weiß kein Mensch, ist auch gar nicht so entscheidend gerade, bin ich eigentlich wohl der Pionier, wenn es um Cajon-Spiel und Blues geht in Europa, weil das eigentlich zu dem Zeitpunkt niemand machte, weil es da eigentlich musikalisch erstmal auch gar nicht ohne weiteres auftauchte. Hab dann schnell, weil ich eigentlich auch Schlagzeuger bin und Cajon ja, wie gesagt, eher aus der Percussion-Ecke kommt, mich doch als Schlagzeuger mit Cajon beschäftigt und habe dann auch angefangen, Lehrbücher darüber zu schreiben, zu dem es zu dem Zeitpunkt eigentlich so gut wie gar keine gab, explizit keine, wie man mit Cajon eigentlich so umgeht, dass es wie ein Schlagzeug klingen kann. Und das habe ich sozusagen dann, als ich 30 wurde, professionell umgesetzt, dass ich gesagt habe, okay, ich versuch's mal und so ist es dann auch geblieben und ich bereue diesen Schritt überhaupt nicht.
Du unterrichtest auch viel oder beziehungsweise machst Workshops und so, wie heute bei uns im Kulturbahnhof. Wie sind diese Workshops aufgebaut? Was versuchst du da zu vermitteln?
Ja, also unterrichten tue ich sozusagen, habe ich früher sehr viel gemacht, also gerade als ich so um die 30 war, habe ich auch sehr viel Schlagzeugunterricht, also klassischen Einzel- oder Zweiergruppenunterricht gegeben. Da war auch Cajon mit drin. Da ging es tatsächlich wirklich darum, ja, wie lernt man Cajon spielen? Natürlich ein bisschen immer aus meinem Blickwinkel heraus. Und ich habe immer die Didaktik gehabt, dass ich versucht habe, den Leuten eine Methodik in die Hand zu geben, wo sie zur Not auch selber weiter üben können. Aber sonst auch wirklich aus dem Schlagzeugunterricht adoptiert, weil ich ja selber viel auch Unterricht hatte, eigentlich sehr rudimentär klassischen Aufbau und nicht hier lernen mal drei Rhythmen, das ist jetzt Rock, drei Rhythmen, das ist Jazz, sondern eher was ist Rhythmik. Und in den Workshops sieht es ein bisschen anders aus, da steht, je nachdem was da angefordert ist, natürlich der Spaß im Vordergrund. Aber auch dahinter ist eine Didaktik, wenn die Workshops länger gehen, dass also alle, die nach Hause gehen, deswegen filmen wir auch jede Workshop-Einheit oder heute ist es noch viel einfacher mit den Handys, dass man auch wirklich zu Hause weitermachen kann und dass es nicht so eine Veranstaltung ist, oh, ich habe Spaß gehabt und zwei Stunden später zu Hause, wie war das noch, vergessen. So möchte ich es eigentlich nicht halten, sondern mir ist es wichtig, dass die Leute auch was zu Hause haben, womit sie auch weiterarbeiten können.
Kommt dir bei sowas der pädagogische Background zugute, von dem du vorhin gesprochen hast?
Ja, auf jeden Fall, weil ich habe es ja mit Menschen zu tun und das tut es mir auch bei der Live-Musik. Also meine Ausbildung bzw. mein Besuch an den Universitäten hat mir das, was Umgang mit Menschen, sehr viel gebracht. Es wäre sicherlich, vielleicht wäre ich heute erfolgreicher in dem Sinne, wenn ich Betriebswirtschaftslehre studiert hätte oder Bankwesen und trotzdem Musiker geworden wäre. Aber wie Albert Einstein mal so schön gesagt hat, nicht wie erfolgreich man ist, entscheidet das Leben, sondern wie wertvoll.
Was macht das Trommeln besonders? Also wenn wir jetzt auch vor dem Hintergrund sind bei diesem Projekt, bei dem du auch bei uns ja dabei gewesen bist, Gelbe Musik und Blaue Monde, was ja ein Inklusionsprojekt war. Trommeln mit Menschen mit seelischer Beeinträchtigung, geistigem Handicap und so weiter und so fort. Hat für die Trommeln einen Mehrwert? Was kann man mit denen erreichen?
Trommeln ist sicherlich das ursprünglichste aller Musikformen, weit vor Harmoniebildung und Ähnliches. Es gibt Leute, die würden sagen, dass der Urknall wohl der Start der Rhythmik war. Das kann man so sehen, muss man aber nicht, aber letztendlich ist da was dran. Trommeln, gerade mit Cajons, ist sehr niedrigschwellig. Das heißt, auch Menschen, die Handicaps oder Ähnliches haben, kriegen relativ schnell einen Zugang, weil ich sag mal, kein Mensch, wie man es jetzt auch immer bewertet, ob nun Handicaps oder nicht, hat Angst, sich auf einen Kasten setzen und zu trommeln. Das heißt, man hat auch relativ schnell ein Erfolgsgefühl. Gerade am Anfang überträgt man das mal auf andere Instrumente, diese Idee wie Gitarren oder Mundharmonikas. Bis da was Vernünftiges rauskommt, ist eine lange Strecke. Und das muss man durchhalten. Und gerade wenn man vielleicht eine sich nach innen gerichtete, geringe Frustrationstoleranz hat, gibt man schnell auf. Und beim Trommeln, sage ich mal, wenn man es leicht hält, und das kann man natürlich, weil viele Sachen liegen uns in der Natur, wie Bumm, Klang, das ist wie unser Puls oder was auch immer. Das kann jeder Mensch auch mit Handicaps, würde sogar mit Taubstummen funktionieren, über Vibrationen, weil man auf der Kiste sitzt. Also ist da mein Ansatz eher, ein Erfolgsgefühl zu haben, weil das ist immer der Motor, um weiterzumachen.
Was du gerade angesprochen hast, ist interessant. Bist du der Meinung, jeder hat Rhythmik?
Ja.
Erklär.
Letztendlich, solange wir selbstständig atmen können, hinterliegt da schon ein Rhythmus. Unser Herz hat einen Rhythmus, was läuft. Unser Puls hat einen Rhythmus. Man muss sich nur dessen bewusst machen, was in einem steckt.
Und wie kann man das am besten, wenn du jetzt Leute vor dir sitzen hast, die das noch nie gemacht haben, die eventuell auch beeinträchtigt sind? Wie führst du das an die ran?
Indem ich das Ursprünglichste nehme, das, was ich vorhin gerade schon sagte, eigentlich den Urimpuls, den wir haben, einen tiefen und einen hohen Klang, wie das kann man selbst auf dem Tisch realisieren. Das wäre sogar kulturübergreifend, weil das mehr was mit Puls und unserem Körpergefühl zu tun hat, das kennen wir alle. Dafür brauchen wir die Sprache nicht, also die verbalen Sprachen nicht. Wir brauchen keine religiösen Hintergründe, nichts. Das ist etwas ganz Natürliches und das kriegt jeder Mensch hin.
Stärkt Trommeln das Sozialgefüge, das Sozialgefühl?
Davon gehe ich mal aus. Also ich habe bis jetzt zumindest keine gegenteiligen Erfahrungen gemacht. Ich bin mir ziemlich sicher, dass gerade in einer Gruppe das Wir-Gefühl entsteht, solange auch, und das liegt natürlich an mir, wenn ich eine Gruppe anleite, keiner das Gefühl hat, er fühlt sich von der Gruppe untergedrückt oder von dem, was wir machen, sondern eher bestärkt in dem, was dieser Mensch oder die tun, sozusagen auch gut ist. Und im nächsten Schritt eigentlich die Symbiose passieren muss, auf dem der Begriff der Symbiose in der Pädagogik hart umstritten ist, aber in der Musik ist Symbiose das, was man erreichen will, dass man merkt, dass es in der Gruppe ein viel schöneres Gefühl ist, als wenn ich das alleine mache. Und damit stelle ich natürlich auch indirekt Sozialität her.
Wenn du auf Leute zugehen musst, vollkommen fremde Leute, und ich weiß, dass du bei uns ja auch damals mit zum Beispiel Autisten zusammengetrommelt hast und so weiter, wie schaffst du es, die aus sich rauszubekommen, also die so weit zu bekommen, dass sie das mitmachen und dass sie da Bock drauf haben?
Also erstmal mache ich mir darüber gar nicht so viel Gedanken. Also es war mir in dem Moment das erste Mal, als ich auch hier war in der Gruppe, gut, ich kenne es ein bisschen aus der Vergangenheit, war mir gar nicht klar, wer welches Handicap hat. Das ist aber tatsächlich für mich wahrscheinlich auch ein Riesenvorteil gewesen, weil ich sie erstmal als in Tüdelchen als normal betrachte und gar nicht ihnen erstmal was anhänge, weil dann verkrampfe ich vielleicht auch oder verstelle mich. Und auch diese Menschen haben unglaublich gute Antennen, ob jemand nun authentisch ist oder nicht. Und da ich sie im Grunde genommen so behandle wie jeden anderen auch, verhalten sie sich am Ende im Umkehrschluss ja genauso. Das ist ein bisschen so, wie ich in den Wald rufe, schalte es auch wieder raus. Und letztendlich klappt es mit denen auch so. Klar ist mir natürlich, wobei das auch für sogenannte normale Menschen gilt, dass das Niveau nicht zu hoch sein darf, damit die mir nicht abspringen. Das ist aber letztendlich etwas, was mit Behinderung oder nicht gar nicht so viel zu tun hat, sondern das hängt an der Konstellation einer Gruppe. Das kann man mit sogenannten normalen Menschen in der Gruppe genauso erleben. Letztendlich, ich will nicht sagen, es ist mein Erfolgsrezept, aber damit bin ich jetzt immer gut gefahren, weil ich habe sie eigentlich so behandelt wie alle anderen auch.
Was kriegst du nach Workshops für Rückmeldungen, sowohl von Veranstalterseite als auch von allen möglichen Teilnehmern, also ob es nun junge Musiker sind oder Leute, die mal Lust haben, sich auf die Cajon zu schmeißen oder wie in unserem Fall eben Inklusionsprojekte. Wie sind da so die Ansprachen beziehungsweise wie ist das Feedback, das du bekommst?
Also meine Erfahrung bis jetzt ist zum Glück, deswegen mache ich wohl nicht alles falsch, ist, dass die meisten immer mehr wollen. Das heißt, es soll weitergehen. Es soll, es ist jetzt auch gerade so, obwohl es jetzt wieder nur 2 Tage sind, dass die jetzt schon fragen, wann geht's weiter, wie geht's weiter. Das heißt, auch in sogenannten normalen Gruppen, jetzt außerhalb dieses Projekts hier, ist es tatsächlich so, oh, können wir weitermachen? Die Praxis allerdings über jetzt mittlerweile fast 20 Jahre solche Workshops ist immer so, sogenannte Fortführ-Workshops gestalten sich oft als schwierig. Gar nicht, das liegt gar nicht an den Einzelnen dieser Gruppe, sondern das liegt an der Problematik. Man muss ja immer davon ausgehen, es gibt einen Moment, da sind zufällig alle Leute da, weil ein Termin ausgeschrieben ist. Diesen Zustand zu wiederholen, gestaltet sich in heutigen Alltagsproblemen echt schwierig, weil beim nächsten Termin ist es so, dass der eine sagt, oh, ich kann nicht, weil ich bin krank, der nächste traut sich nicht, weil er meint, nicht geübt zu haben. Also es gibt also genug Gründe, warum ein Folgekurs manchmal oder ein fortgeschrittenen Kurs, nennen wir es ruhig mal so, oft gar nicht zustande kommt, obwohl das menschliche Bedürfnis der Einzelnen da ist, aber dann mit dem neuen Termin aus irgendwelchen Gründen immer nicht passt, was sehr schade ist. Und das erfahre ich auch von vielen anderen Kollegen. Das heißt, die Euphorie ist immer da, aber wenn es darum geht, die Sachen fortzuführen, wird es tatsächlich pragmatisch, gar nicht menschlich oder Bocklosigkeit, sondern wirklich pragmatisch immer schwierig. Deswegen findet man gerade im Cajon seltenst fortgeschrittene Workshops und fast immer Anfänger-Workshops.
Ich komme zu meinen 2 letzten Fragen. Die erste ist, warum machst du diese Workshops? Was bringt dir das?
Naja, diese Workshops haben natürlich 2 Komponenten. Es gibt einen ganz profanen Grund. Ich verdiene mit Geld. Mhm. Das wäre auch völlig blöd, davon hinterm Berg zu halten. Die andere Geschichte ist, dass Workshops anders als Einzelunterricht mir mehr Spaß bringen, weil ich Lust habe, immer mit einer Gruppe zu arbeiten. Und das Anforderungsprofil bei Workshops für mich mehr reizt, weil ich eine Gruppe lenken und führen muss. Im Einzelunterricht muss ich mich individuell auf eine Schülerin oder Schüler vorbereiten. Ist didaktisch auch ganz anders. Und ich sehr viel Einzelunterricht früher gegeben habe, aber immer gemerkt habe, wenn ich Workshops gemacht habe, fand ich Gruppenworkshops sehr viel spannender. Also es gibt mir, kann ich ruhig so sagen, eine gewisse Art doch von seliger Befriedigung.
Meine letzte Frage, warum machst du Musik?
Das ist eigentlich ganz einfach zu beantworten, weil es mir Spaß bringt. Ich habe als Kind angefangen, Musik zu machen, weil es mir Spaß brachte. Ich habe nicht angefangen, Musik zu machen, weil ich ein Star werden wollte oder ganz viel Geld verdienen wollte, sondern weil ich immer Spaß haben wollte. Und das habe ich mir zum Glück bis heute bewahrt, dass der Spaß im Vordergrund steht. Gerade als Profimusiker, wenn es manchmal so ist, dass man ja auch letztendlich manchmal Dinge machen muss, die man vielleicht gar nicht machen will, oder man guckt, der beste Gig ist der bestbezahlte, solche Kollegen gibt es wie Sand am Meer, bin ich eher auf dem Standpunkt, dass ich sage, oder kein Standpunkt, sondern ich fühle es bis heute wie als Kind, es muss mir Spaß bringen, aber ich lasse auch Dinge weg, wo ich merke, sie bringen mir keinen Spaß, selbst wenn sie verdammt gut bezahlt sind. Ich mache lieber manchmal einen Job für weniger Geld, wo ich weiß, da werde ich Spaß haben, als irgendwas, wo ich ganz viel Geld bekomme, aber letztendlich genau meinen Motor verliere, nämlich den Spaß.
Ich bedanke mich für das Gespräch.
Ich danke dir.
Verantwortlich für diese Sendung ist Ingrid Ebinal aus Burg.